Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo und herzlich willkommen. Nicht nur in den USA stehen die Menschen unter Schock. Nach dem Massaker an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas, bei dem 19 Kinder und 2 Erwachsene und der Täter selbst starben. Der 18-Jährige hatte gestern während der Unterrichtszeit die Schule gestürmt und das Feuer eröffnet. Er wütete offenbar so lange, bis ihn die Polizei erschossen hat. Das Massaker von Texas befeuert die Debatte um die legeren Waffengesetze in den USA. Für Änderungen fehlen Präsident Joe Biden die nötigen Stimmen im US-Senat, weil viele Republikaner schärfere Gesetze ablehnen und die US-Waffenlobby sehr mächtig ist. In die Diskussion hat sich jetzt auch die 24-jährige Dichterin Amanda Gorman eingeschaltet, die Frau, die schon bei Joe Bidens Inauguration so starke Worte gefunden hat. Bei Twitter hat sie jetzt folgendes Gedicht veröffentlicht.
Schools scared to death. The truth is, one education under desks. Stooped low from bullets that plunge when we ask, where are children? Shall live and how and if.
Schulen in Todesangst. Die Wahrheit ist, eine Bildung, die sich unter die Tische duckt, tief gebeugt vor den Kugeln, schreibt Amanda Gorman. Der Fall ins Bodenlose. Wenn wir fragen, wo unsere Kinder leben sollen und wie und ob. Seine Filme wurden anfangs von der Kritik gern als Provokation oder Spektakel abgetan. Außenseiter, Kranke oder, wie manche meinen, Perverse waren da zu sehen. Der Chemnitzer Dokumentarfilmer Jan Soldat holt solche Leute mit viel Abstand und Ruhe vor die Kamera, oft in Szenen, die sehr intime Momente zeigen. Sein Film Der Unfertige dann über einen Mann, der es bislang im Leben nicht gut hatte und nun freiwillig als Sexsklave leben möchte, gewann 2013 das Filmfestival in Rom als bester Kurzfilm. Inzwischen ist Jan Soldat also durchaus viel geachtet und geehrt und heute sogar in Cannes eingeladen mit seinem Film Staging Death. Er hat sogar gute Chancen, dort ausgezeichnet zu werden und wir freuen uns sehr, jetzt mit ihm zu sprechen. Hallo Jan Soldat.
Hallo.
Staging Death ist wirklich ein ziemlich außergewöhnlicher Film. Und zwar ist der im Grunde zusammengeschnitten aus Szenen, wo wir Udo Kier dabei zuschauen können, wie er durch die Filmgeschichte stirbt. So kann man es zusammenfassen, oder?
Ja, genau. Also er ist über 70 Mal gestorben. Im Film sind dann knapp 65 Tote. Genau.
Und das ist eine Idee, die er offenbar selbst mal geäußert hat, oder?
Genau, also die Recherche hat mich ja, wie lange war das, ein Dreivierteljahr, 9 Monate habe ich gebraucht, um diese ganzen, das sind Jahrhunderte, das sind ja wirklich Serien, Kurzfilme, Werbungen, Spielfilme, Dokumentarfilme, also die überhaupt erstmal zu finden, hat ein Dreivierteljahr gedauert. Und innerhalb dieser Recherche, diese ganzen Filme zu suchen, habe ich natürlich auch viele Interviews gelesen von ihm, weil er immer recht viel, auch wenn die Filme noch gar nicht gedreht waren, in Interviews drüber geredet hat, was er alles macht. So. Und viele Filme sind ja gar nicht fertig geworden. Manche Filme gibt's, aber die sind im Internet nicht verzeichnet. Genau, und dann irgendwo in den Interviews bin ich halt auch auf diesen Satz gestoßen, dass er mal meinte, so jetzt, das war Ende der 90er, dass ja jemand mal seine ganzen Filmtote aneinander schneiden könnte. Die Idee hatte ich da schon, das hat mich aber letztendlich, glaube ich, auch nochmal ermutigt, das dann auch wirklich zu machen.
Und das muss man sich jetzt vorstellen, also ja, im Grunde wirklich wie so ein Ritt durch die Filmgeschichte, weil der ja so furchtbar viele verschiedene Sachen gedreht hat, aber es waren ja auch sagenhaft viele nicht besonders gute Filme dabei, also wirklich so klassische B-Movies. War das nicht teilweise auch echt eine Qual, sich da durchzuarbeiten?
Ja. Ja, er selber sagt ja auch, es gibt ja ewig viele Zitate, wo er das selber ja auch, ich sag mal, recht realistisch wiedergibt und sagt so, er hat so 200 Filme gemacht, 100 davon sind Schrott, 50 sind okay und 20 kann man sich angucken, so ungefähr, sagt er ja selber. Und also mir ging es ähnlich, also ja.
Wenn wir jetzt nochmal auf Ihre eigene Biografie zu sprechen kommen, die ist total interessant und auch ehrlich gesagt sehr divers. Also Sie haben ja anfangs ganz andere Sachen studiert, sind dann erst, ich glaube, vor 16 Jahren zum Film gekommen. über den sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanal. Das ist also das, was hier in Berlin vielleicht sowas ist wie der offene Kanal. Und dann haben Sie nochmal Film studiert hier an der HFF in Potsdam. Was hat Sie interessiert? Was für eine Art Filme? Im Grunde zieht sich das von Anfang an durch, oder?
Ja, also das Thema Körper, das zieht sich auf jeden Fall durch. Genau, und am Anfang waren das, also richtige Splatterfilme waren sie ja auch nicht, aber sozusagen, es war ja schon immer so eher so der Körper, Horror, Kotze, Blut, das ganze Zeug. Und ab der Hochschule wurde ich ja dann, obwohl ich schon sozusagen vorher, finde ich, dokumentarisch gearbeitet habe, wurde ich da eigentlich erst so wirklich so mit, jetzt müsst ihr Dokumentarfilm machen, konfrontiert und bin dann eigentlich dabei geblieben, so, genau.
Jetzt haben wir zuletzt in Oberhausen Ihren Kurzfilm Blind Date sehen können. Das ist ein Film, der in gewisser Weise auch typisch ist für Ihr Werk. Also, da filmen Sie, wie sich zwei Männer, die einander bis dahin unbekannt sind, treffen, um Sex zu haben. Die Kamera ist statisch, also sie ist ganz ruhig aufgebaut. Da kommt also ein Mann zu einem anderen fremden Mann in die Wohnung. Die Kamera ist offenbar auch sichtbar, also selbst der Kameramann wird begrüßt und auch am Ende verabschiedet und durchaus auch eingeladen, doch beim nächsten Mal selbst mitzumachen. Und dann erleben wir diese Männer, ja, nackt im wahrsten Sinne des Wortes. Was interessiert Sie an diesen intimen Situationen?
Ja, Sie haben es jetzt selber schon so ein bisschen gesagt. Also tendenziell sind es jetzt Sachen, intime Momente, die mich interessieren. Wie kann ich die filmen? Kann ich die filmen? Was passiert mit Intimität, Privatsphäre? Also dieses Verhältnis Nähe, Distanz ist ja was, wo ich mich eigentlich die ganzen Jahre mit beschäftigt habe. Also wo kann ich die Kamera hinstellen, dass sie keinen Druck ausübt? Wo kann ich die Kamera hinstellen, dass die Leute sich noch freiwillig bewegen können? Wo muss ich die Kamera hinstellen, damit die Leute sich sicher fühlen? Also das sind ja so Fragen, die ich mir ständig gestellt habe. Und dass es immer wieder zu diesen Sexthemen kommt, hat in erster Linie erstmal damit zu tun, dass ich da immer wieder Leute gefunden habe, die sich gerne zeigen. Also weil ich ja, obwohl ja viele so meine Filme als auch, also teilweise auch fordernd oder sehr direkt wahrnehmen, was ich ja auch bin, bin ich ja dann trotzdem sehr vorsichtig, wenn jemand nicht will. Also für mich war immer wichtig, dass da Leute, dass ich ein Gegenüber habe, mit dem ich arbeiten kann, weil sich das zeigen will. Und niemanden, dem ich zu nahe trete und der dann irgendwie wegrennt oder verkrampft oder das nicht mal sagen kann, weil er das nicht schafft, Nein zu sagen. Deshalb bin ich sozusagen immer wieder auch in diesen Sexforen unterwegs, weil ich da auch ganz viel das, ich nenne es jetzt mal das Bedürfnis, sich zeigen und gesehen werden, dass ich das, also das ist, hat meiner Arbeit sehr geholfen. So.
Und dieses, dass Sie aber auch den Leuten die Freiheit lassen wollen, das ist wahrscheinlich auch der Grund für diese statische Kadrierung des Bildes, dass Sie sozusagen die Kamera wie so eine Art Angebot aufstellen, richtig?
Ja, unter anderem. Also das hat ja viele Gründe. Also gerade die Filme, die ich da in so einem Gefängnis gedreht habe, wo sich da Männer foltern lassen, freiwillig, da war es für mich auch wichtig sozusagen einfach, dass das eine Ruhe hat. Also wenn der Inhalt, sage ich mal, schon recht heftig und laut ist für viele oder auch unter anderem für mich ja auch, dass ich dem irgendwie eine Ruhe gebe und nicht dann noch Naheinstellungen mache und ganz schnell schneide, was sozusagen ja ganz anders den Zuschauer sozusagen nahelegt, das zu emotionalisieren, das habe ich immer verweigert. Also eigentlich eher nahebringen, relativieren, irgendwie, auch wenn es das ja nicht gibt, aber so mein Ideal, so einen neutralen Blick herstellen, dass auch der Zuschauer freiwillig gucken darf, wie er das findet und das nicht aufgedrückt kriegt, findet das jetzt geil oder findet das jetzt krass, so, sondern dass da auch sozusagen auf der Rezeptionsebene einfach gewählt werden darf, wie man sich diesen Film anguckt. Und das versuche ich halt über diese ruhige Kamera irgendwie zu transportieren. Und andererseits finde ich, ist die ruhige Kamera aber auch so, also die hat was sehr Konzentriertes. Ich finde, die hat was sehr, wo man merkt, da wird was ernst genommen. Und halt auch wieder im Sinne dieser Motivation und Freiwilligkeit, dass ich halt warte, bis was passiert und dann bewege ich die Kamera.
Sie werden wahrscheinlich die Erfahrung machen, dass das viele Ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer deprimiert, ratlos, auch verstört zurücklässt. Ist das Ihre Absicht?
Nee. Ich glaube, ich selber sehe das gar nicht so. Darum geht es ja viel auch sozusagen, wenn ich dann auf der Bühne stehe und über die Filme rede Und sozusagen dieses Ausgegrenztsein und diese Randposition, ich finde, das ist ja immer die gesellschaftliche Mitte, die das definiert. Mhm. Ich habe das nie so gesehen. Also die Menschen, die ich da gefilmt habe, sind für mich ein Teil der Gesellschaft und vielleicht wollen die sich an einem Rand befinden, vielleicht werden die an den Rand gedrückt. Ich habe das nie so wahrgenommen. Also ich war immer erst mal neugierig, sozusagen hat da jemand Sex mit dem Hund, lässt sich da jemand freiwillig foltern, was mir jetzt erstmal Angst machen würde, oder da will jemand ein Baby sein, ist das lustig, kann ich das ernst nehmen? Das war sozusagen immer von Neugier, Freude, Abwehr, so, das waren so ganz viele Motivationen, warum es mich da hingezogen hat, aber bestimmt auch eben aus dem Grund, den Sie da so beschreiben, dass da ganz viele Leute mit Abwehr reagieren. Und das war für mich jetzt, nee, oh, das muss ich euch unter die Nase reiben, sondern eher so, wie, ich will das jetzt mal sehen, wie ist denn das? Weil es kann ja nicht sein, dass das so weggedrückt wird. Und dann waren zum Glück die Reaktionen sehr selten so. Also ich glaube, die Leute, die es so richtig heftig und scheiße finden, die sagen nichts oder zeigen die Filme nicht. Mhm. Also wenn die Filme dann mal gezeigt werden, war ja schon, auch wenn ich dann, also gerade damals 2010 auf der Berlinale, wo der Film mit den Männern und den, die mit ihren Hunden Beziehungen haben, kam, da war ja auch nicht klar, wie reagieren die Leute. Aber auch aufgrund der Machart und dass die dann auch vorne waren und geredet haben, kam eigentlich ganz viel Anerkennung, auch wie mutig sie das finden. Und das, wie soll ich sagen, dass meine Filme ja auch in dem Sinne was Inklusives haben, also für beide Seiten, ja, sozusagen, für die, die ich filme und für die, die das gucken, weil man sich ja irgendwie gegenseitig, auch wenn dann die Protagonisten mit im Kino sind, ja kennenlernen. Und das ist ja eigentlich immer was gewesen, was so, wie soll ich sagen, einen Horizont erweitert, aber zumindest erstmal konfrontiert und oft auf Akzeptanz und Toleranz irgendwie gestoßen ist. Also dadurch, dass es halt vielleicht eben auch diese Bilder, also wie schlimm das alles ist und wie eklig das alles ist, das sind ja meine Filme nicht. Mhm. Und dadurch hatten die ja eigentlich was so sehr Entlastendes oder ich sag mal ein produktives Gegenbild, ja, zu dem, was halt in dem Kopf entsteht, wenn du was nicht angucken darfst.
Jetzt also die Einladung nach Cannes, das ist ja schon auch wirklich sowas wie so ein Ritterschlag. Was versprechen Sie sich von dem Besuch jetzt? Was würden Sie sich wünschen? Wahrscheinlich ist es toll, so einen Preis zu bekommen, aber was reizt Sie noch an diesem Besuch in Cannes?
Also ob es ein Ritterschlag ist, also ich sehe es erstmal als, also wirklich eine schöne Anerkennung meiner Arbeit, zumal der Film, der da läuft, der für mich auch was Neues war. Also ist ja in dem Sinne, also wenn Found Footage überhaupt der richtige Begriff ist, das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und dass das dort läuft, also ich bin dort erstmal total überrascht. Ich hätte es gar nicht gedacht, dass die Leute das in dem Maße ernst nehmen. Also habe ich wahrscheinlich auch den Leuten unterstellt, dass die gar nicht so Humor haben und das so irgendwie abtun. Also da freue ich mich erstmal total über die Anerkennung. Und was ich mir dort erhoffe, also keine Ahnung, ich versuche da eigentlich keine Erwartungen zu haben. Ich habe ja zum Glück schon mehrmals auf der Berlinale die Filme gehabt, wo ich sozusagen durch diesen Ablauf durchgegangen bin mit Öffentlichkeit und passiert jetzt was, dass ich eigentlich relativ frei davon bin und auch, also was ich ja gerade schon gesagt habe, dass meine Filme halt nichts machen müssen. Also ich hoffe, dass der Film ein bisschen gezeigt wird, dann ist gut, dann kommt der nächste so ungefähr. Also es ist ja ein 8 Minuten Kurzfilm. Und ansonsten fahre ich da mit meiner Freundin hin und hoffe, wir haben einfach eine schöne Zeit.
Die wünschen wir Ihnen auch. Jan Soldat zeigt in Cannes zum ersten Mal einen Film, nämlich Staging Death, einen Experimentalfilm, in dem sich der Schauspieler Udo Kier im Grunde durch die Filmgeschichte stirbt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Seit dem Fall Britney Spears gab es nicht mehr so viel Medienwirbel um einen Prozess. In der Schlammschlacht von Schauspieler Johnny Depp und seiner ehemaligen Gemahlin Amber Heard hat sie angedeutet, dass er ihr gegenüber gewalttätig gewesen sein soll. Er hingegen geht nun gerichtlich gegen sie vor, weil das seiner Karriere geschadet habe. Amber Heard reagierte mit einer Gegenklage. Und der Wahrheitsfindung vor Gericht sieht jetzt die gesamte Weltöffentlichkeit zu, wenn sie denn will. Tränen, Vorwürfe, viele Sachverständige und dann gestern auch noch eine Frau im Publikum, die ihr Baby hochriss und behauptete, Johnny Depp sei der Vater. Ramona Westhof über ein mediales Spektakel, das langsam in die Zielgerade einläuft.
Die Schöne und das Biest. So einfach könnte es sein, ist es aber nicht, was in Fairfax, Bundesstaat Virginia passiert.
Emotionaler Missbrauch, sexualisierte Gewalt und Körperverletzung.
Die Laune ist gut. Es gibt gerade laufend Stoff aus dem Gerichtssaal, von dem die Medien nicht genug kriegen können. Tränen, Witze, es geht um Sex, Drogen und Fäkalien. Der Prozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard läuft seit dem 11. April. Depp hat wegen Verleumdung geklagt, weil sie in einem Text in der Washington Post geschrieben hatte, Opfer eines missbräuchlichen Partners gewesen zu sein, ohne Namen zu nennen. Das soll ihn Rollen gekostet haben, sagt Depp. Heard hat mit einer Gegenklage reagiert. Das Verfahren findet in Virginia statt, weil dort die Washington Post gedruckt wird. Und in Virginia liegt es im Ermessen des Gerichtes, ob gefilmt werden darf.
All right, good morning.
Der gesamte Prozess wird nun live im Internet übertragen, mit mehreren Kameras.
All right, ready for the jury?
Richterin Askerade begrüßt die Jury, die nicht im Bild ist. Dafür aber Depp und Heard. Vom Zeugenstand geht der Schnitt in vielen der Aufnahmen immer wieder auf die beiden Stars, um ihre Reaktionen zu zeigen. Selten sind wir, zumindest hier in Deutschland, so nah an einem echten Gerichtsverfahren. Und selten erzählen Stars so lange und ausführlich aus ihrem Privatleben, vor Gericht, wo sie jede Frage beantworten müssen.
You poured yourself a mega pint of red wine, correct?
A mega pint?
Yeah.
I poured myself a large glass of wine.
Right.
I thought it necessary.
Das Riesenglas Wein, das sich Johnny Depp eingegossen hat, ist längst zum Meme geworden. Genau wie die Szene, in der er viermal nach derselben Unterschrift gefragt wird. Oder die, in der er grinsend darauf wartet, mit Hearsay, Hörensagen, unterbrochen zu werden.
That's hearsay, I guess.
Dass es im Prozess eigentlich um Verleumdung geht, in vielen der Aussagen um Partnerschaftsgewalt von beiden Beteiligten und um eine zumindest ziemlich toxische Beziehung, scheint bei all den guten Schlagzeilen unterzugehen.
Also wenn so ein Rosenkrieg erstmal so richtig am Laufen ist, glaube ich, geht es gar nicht mehr um die Sache. Da geht es nur noch um Recht haben, haben oder nicht haben.
Und um Geld.
Das meine ich, um haben oder nicht haben. Um
viel Geld.
Virginia, ja, vor Gericht dort. Wer steht dort?
Der Fall wird auch in den sozialen Medien diskutiert. Unter Hashtags wie Justice for Johnny Depp oder I stand with Amber Heard bilden sich Lager. Auf YouTube zum Beispiel analysieren ExpertInnen für Körpersprache, wer von beiden die Wahrheit sagt.
Die Augenbrauen gehen nach oben, so nach dem Motto, jetzt wirklich, ich habe echt keinen Bock.
Extrem spannend, oder? Eine ganz andere Körpersprache, als er da nur saß und zuhörte.
Die Meinungen gehen auseinander, aber Johnny Depp scheint in den Fananalysen vorn zu liegen.
You're gonna have to just have your fingers in your ears and your eyes closed, if you're still writing hashtag I stand with Amber Heard.
Das hier ist von einem Kanal, der sonst Hollywood-Filme und Serien bespricht. Depps Witze kommen gut an. Fans finden ihn charmant, trotz der vorgetragenen Gewaltausbrüche. Außerdem ist er prominenter als seine Ex-Frau Amber Heard. Es gibt zahlreiche Videos, die die lustigsten Szenen aus Depps Aussagen und Reaktionen zusammenschneiden.
Today, guys, we are going to be reacting to the Johnny Depp being hilarious in court. Because if you haven't already been up to date with everything, you have literally been living under a rock.
Während Johnny Depp hier zum Brüllen komisch genannt wird, kommt Amber Heard im gleichen Video nicht gut weg. Sie bekommt beleidigende Spitznamen. In vielen Fanvideos wird ihr indirekt die Rolle der lügenden und gewalttätigen, verrückten Ex zugeschrieben, die Depp nur geschadet habe. Eine frauenfeindliche Rollenverteilung. Weint Heard vor Gericht, wie hier in ihrer Aussage, wird es ihr als Schauspiel ausgelegt. Würde sie wie Depp Witze machen, hieße das vermutlich, sie nehme das Gericht nicht ernst. Oder schlimmer, könne kein echtes Opfer sein. Partnerschaftliche Gewalt hat es auch deshalb so schwer, medial wahrgenommen zu werden, weil TäterInnen und Opfer in ein bestimmtes Bild passen müssen. Durch die Live-Übertragung ist der Prozess zum Spektakel geworden. Das überschattet viele andere Fragen. Nicht zuletzt auch die juristische Auseinandersetzung. Bei allem Gesprächswert, das hier ist ein echter Prozess, keine Serie. Am Ende entscheiden nicht die ZuschauerInnen, sondern die Jury.
Die feministischen Comics der Schwedin Liv Strömquist sind mega Bestseller und überhaupt haben feministische Comics in den vergangenen Jahren ein immer größeres Publikum gefunden. Mit einer Einschränkung allerdings, es sind und waren fast ausnahmslos die Geschichten und Perspektiven weißer, meist privilegierter Frauen aus der westlichen Welt. Die große Comic-Anthologie Movements and Moments stellt jetzt die Kämpfe indigener Frauen aus dem globalen Süden vor, für Feminismus und Naturschutz, für Bildung, sexuelle Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit. Die Mitherausgeberin des Missy-Magazins, Sonja Eismann, hat das Projekt mit koordiniert und den Band mit herausgegeben. Und jetzt ist sie mein Gast. Herzlich willkommen.
Hallo.
Der Band ist das Resultat einer langen Projektphase. Wie hat das alles begonnen und welche Idee stand am Anfang?
Interessanterweise hat das Projekt sogar in Berlin begonnen. Wir haben nämlich 2018 schon damals mit dem Goethe-Institut Jakarta so ein Studiennetzwerk-Austausch mit hauptsächlich südostasiatischen FeministInnen in Berlin organisiert und ich durfte da das Programm kuratieren. Und dann gab es noch ein Nachfolgetreffen in Jakarta ein halbes Jahr später, also Anfang 2019, wo wir uns nochmal alle getroffen haben und so diese ganzen tollen Energien und Fragen, die da aufgekommen waren, nochmal bündeln wollten. Und was da ganz deutlich wurde und was vor allem von Feministinnen aus dem südostasiatischen Raum beklagt wurde, das war, dass es eben keine Archive gibt für feministische Anstrengungen, für feministische Bewegung, zumal in Ländern, wo eben die Ressourcen vielleicht noch knapper sind. Also wir waren in Berlin in diesem FFBIZ, dem feministischen Archiv, und das hat sehr viel Eindruck hinterlassen. Und dann war eben die Frage, wie können wir sowas auch zumindest ankurbeln?
Interessant. Also es geht im Grunde um diesen Wissenstransfer, dass nicht jede feministische Gruppierung wieder den Eindruck hat, bei Null anfangen zu müssen.
Genau, wir wissen ja alle aus langer Erfahrung, dass es diese feministischen Bewegungen selten in Geschichtsbücher schaffen oder gar in den Schulunterricht. Und wenn dann auch noch das Geld aus privaten Initiativen knapp ist, dann müssen eben andere Mittel her. Und wir fanden da die Idee eines Comics sehr bestechend, weil der eben auch sehr niederschwellig Wissen vermitteln kann und dabei auch noch Spaß macht.
Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Also man hätte ja auch sagen können, ach Gott, dann schreiben wir mal Texte oder machen kleine Filmchen. Was kann denn ein Comic vielleicht noch?
Ja, Comic kann sehr viele Leute erreichen, also eben aus jeder Bildungssituation, alt, jung, also da können sich alle das rausziehen, was sie möchten. Und der ist ja gleichzeitig auch noch ein großer ästhetischer Genuss, also es ist ja auch Kunst, die Bilder sind irgendwie visuell ansprechend und da lässt sich dann eben sehr viel Wissen so unterschwellig vermitteln. Also ich sage immer, dass ganz viel, was ich über die Geschichte des Irans gelernt habe, ich von Marjan Satrapi aus Persepolis gelernt habe. Und das war so ein bisschen mein persönlicher Wunsch, das auch mit einem Comic leisten zu können.
Jetzt geht es ja in diesen Geschichten besonders um die feministischen Kämpfe indigener Frauen. Und da hängen Themen wie Ökologie und Klimaschutz häufig automatisch mit dran. Warum?
Naja, weil diese Gemeinschaften extrem bedroht sind in ihren Lebensräumen. Also das wird immer wieder klar in ganz vielen Geschichten. Da gibt es auch sehr interessante Querverbindungen, ob die jetzt von den Philippinen kommen oder aus Südamerika. Viele sind zum Beispiel von Staudämmen bedroht, die oft übrigens auch von westlichen Firmen gebaut werden. Also da hängen wir sozusagen auch mit drin. Und diese Gebiete sind nicht nur die Lebensgrundlage der Wohnort, sondern die haben sehr oft auch noch einen spirituellen Charakter für die Gemeinschaften. Und gerade da waren es in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr oft Frauen, die sich da als Anführerin, als Kämpferin hervorgetan haben. Und so werden eben ja Ökologie, das Recht auf eine Lebensgrundlage und Feminismus automatisch verknüpft.
Sonja Eismann, vielleicht können wir für gerade diese letzte beschriebene Konstellation mal eine Geschichte nennen, nämlich die von Nina Martinez und Gantana Press. Lass den Fluss frei fließen. Das ist ein Comic aus den Philippinen. Und da geht es um ein indigenes Volk, das ja einen wirklich harten, blutigen Kampf gegen die Regierung kämpft, um einen Staudamm zu verhindern. Und da spielen die Frauen tatsächlich dann eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Was machen die da?
Ja, also ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber vielleicht verrate ich es doch mal. Sie haben nämlich einen ganz besonderen Kniff, um diese martialischen Kämpfer, die diesen Staudamm durchsetzen wollen und die indigene Bevölkerung da ja beseitigen wollen, um die zu erschrecken, entblößen sich diese oft auch schon sehr alten Frauen. Und das ist auch so eine Art Volksglaube, dass diese Ansicht dann Männern auch Unglück bringt. Und mit diesen Strategien haben sie tatsächlich dieses Projekt verhindert. Können.
Mhm. Nun enthält die Anthologie 16 Geschichten, darunter auch sehr persönliche. Ich erinnere mich da an die Geschichte Für das Recht auf Existenz von Thais Cochino aus Brasilien. Da geht es um die Rechte einer jungen Frau innerhalb der indigenen Bevölkerung, die Frauen liebt. Ihre Eltern akzeptieren das, aber die Gemeinschaft eben nicht. Und da wird also das Thema Mehrfachdiskriminierung nochmal auf eine sehr, sehr eindrucksvolle Weise verhandelt. In unglaublich farbenfrohen Zeichnungen, die uns mit unserem Blick vielleicht so an naive Malerei erinnern. Was für ein Effekt ergibt sich dadurch?
Ja, also zunächst mal finde ich das auch sehr interessant, dass dieses Thema LGBTIQA-Bewegung, also queere Bewegung, das kommt ganz stark im Band auch vor, während jetzt wir aus unserer westlichen Perspektive vielleicht eher eben an ökologische Themen denken würden in indigenen Gemeinschaften. Aber das ist auch ein ganz großer Issue. Da gibt es genau wie bei uns in westlichen Communities auch Diskriminierung, aber die sind natürlich durch andere Diskriminierungsformen eben mehrfach betroffen. Und in dieser Geschichte ist sehr schön, dass erstmal aus diesem klassischen Comic-Format ausgebrochen wird. Das ist eben bewusst ja malerisch, naiv, bunt und es wird ganz auf die Anfänge der Kolonialisierung zurückgegangen, um eben zu zeigen, dass die Kolonisatoren eben nicht nur Land geraubt haben, sondern auch ihre Moralvorstellungen den Leuten übergestülpt haben, während es ja im brasilianischen Gebiet ganz normal war, dass Männer auch Männer lieben, wurde diese ja westliche Rechtsprechung dann über sie verhängt und da fragt sich die Autorin, was das bis heute macht und warum viele Indigene dann eben ja mit dieser doppelten Diskriminierung zu kämpfen haben.
Sie schreiben hier im Vorwort zu dem Band, wie Sie versucht haben, 16 Geschichten auszuwählen, die sowohl den Reichtum und die Vielfalt unterschiedlicher Bewegungen repräsentieren, die künstlerische Relevanz genauso wie erzählerische Qualität mit sich bringen. Allein bei der Gewichtung von Themen, Geografie und historischen Epochen schreiben Sie, da seien Sie an Grenzen gestoßen. Inwiefern?
Naja, also unser größter Wermutstropfen ist, dass wir es nicht geschafft haben, eine Geschichte aus dem afrikanischen Kontinent zu integrieren. Das war von Anfang an aus verschiedenen Gründen schwierig und wir hatten dann eine aus Nordafrika, aber da mussten leider die Künstlerinnen aus Angst vor politischen Repressionen absagen. Und da haben wir natürlich kein Risiko eingehen wollen.
Movements and Moments, indigene Feminismen heißt dieser Band, herausgegeben von Sonja Eismann, Maya und Ingo Schöning, erschienen im Jaja Verlag, 316 Seiten, kosten 27 €. Danke für den Besuch.
Ja, vielen Dank.